Ik heb besloten om vanmorgen in het Nederlands te gaan spreken. Want ik heb begrepen dat u allemaal goed Nederlands verstaat. I could continue in English if that is easier for you. Vagy magyarul folytathatom, de ha ez túl nehéz, akkor inkább németül folytatom. Dan gehe ich weiter auf Deutsch. Grenzenlos reizen van Ungarn naar Duitsland, dat is eerst seit 2004 realiteit. Damals wurde die EU om 10 Länder erweitert, daaronder ook Ungarn. 25 Jahre zuvor sah es noch ganz anders aus, wenn ich von Holland nach Ungarn oder von Ungarn nach Holland gefahren bin. Der eiserne Vorhang war für viele eine Grenze, die man nicht oder nur sehr schwer passieren konnte. Grenzen verschwinden, aber es entstehen auch neue, wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien. Auch viele unsichtbare Grenzen nehmen zu. Migranten und Sinti und Roma werden zunehmend ausgegrenzt. Unsere Welt hat sich sehr verändert. In München ist die ganze Welt zu Hause, schreibt die Abendzeitung München Anfang 2013. 37% aller München haben ausländische Wurzeln. Das sind mehr wie eine halbe Million. Zum Jahresende 2012 waren in Berlin rund eine Gleichzahl ausländischer Einwohner aus 186 Staaten melderechtlich registriert. Und die oberhessische Presse meldete Anfang 2014, dass es im Stadtteil Richtsberg hier in Marburg ein 8000 Einwohner verteilen sich über 94 Nationen. Die Welt ist nicht mehr weit weg, sondern lebt bei uns um die Ecke. Auch im Bereich der Mission ändert sich viel. Die Grenzen zwischen Weltmission und Mission vor Ort verschwimmen. Wir sprechen nicht mehr von geografischen Grenzen, aber von Missionen Gottes. Woran wir beteiligt werden, im kulturübergreifenden missionarischen Dienst. Ich möchte in meinem Referat sprechen über, wo stehen wir 2000 Jahre nach der Aussendung der Jünger und über 100 Jahre nach der Weltmissionskonferenz in 1910 in Edinburgh. Welche Trends, welche Aufgaben gibt es, welche Gefahren gibt es? Und ich möchte das auch verbinden mit einer biblischen Grundlage für Mission. So, die Frage ist für uns heute, wie sieht die Berufung Gottes für die europäische Kirchen und für uns in unserer eigenen Situation und für die SMD, wie sieht die Berufung Gottes draus in Lichte der aktuellen, lokalen und globalen Herausforderungen? Nach der Auferstehung von Jesus Christus hatten die Jünger sich aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen versammelt. Und Jesus kam zu ihnen und sprach: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich, dass sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. In Angst und Furcht sind die Jünger zusammen. Dann haben sie eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der sie grenzenlos beruft. Er sendet sie aus in der Nachfolge Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben einem Auftrag gehorcht, an seinem Auftrag gehorcht, um diese kleine christliche Gemeinschaft, die Kirche Christi, folgt ihm in sein Spüren. Ihr Denken wurde geprägt von Jesus, dem Sohn Gottes, den Auferstandenen, dem es um die Mission von Gott, dem Vater, ging, die Menschen aufzurufen, sich mit Gott zu versöhnen. Und wir sind alle aufgerufen, das Evangelium auszuleben, mit Liebe und offenbereitem Dienst, als Gottes lebensverändernden Kraft, die in die Welt wirkt. Und es ist die Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben. Aber Anfang dieser Bewegung war nicht einfach. Kurz bevor er zum Himmel auffuhr, versprach Jesus seinen Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes und beauftragte sie: Er werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Ende der Erde. Zunächst blieben sie zusammen in Jerusalem. Sie hatten Angst, Grenzen zu überwinden. Doch erst nach dem Märtyrertod von Stephanus waren sie gezwungen, nach Judäa und Samarien zu fliehen. Und unterwegs haben sie dann das Evangelium weitererzählt. Das Evangelium war weitergegangen in Geschichte. Der Missionswissenschaftler Andrew Walsh betont, dass die Expansion des christlichen Glaubens durch seine Wechselwirkung mit verschiedenen Kulturen und Sprachen geschah. Vielleicht könnten wir jetzt das Bild haben. Drei Begriffe sind bei Andrew Walsh ganz wichtig: Menschwerdung, Übersetzung und Transformation. Und diese Bilder, die rechte ist genannt Menschwerdung. Aus der Herrlichkeit im Himmel ist Gott im Christus zum Erde gekommen. Man sieht eine Taube. Und das Braune, das ist dann die erdliche Wirklichkeit. Die linke ist die genannt Transformation. Aus der erdlichen Wirklichkeit wächst etwas, ein Licht. Es gibt Wurzeln. Wenn ich das erzähle, dann ist es gut, darüber ein bisschen zu meditieren. Die Entwicklung der Kirche über Kulturen und kulturelle Grenzen hinweg ist verbunden mit Inkarnation, Übersetzung und Transformierung oder Verwandlung. Es beginnt mit einem historischen Ereignis. Christus ist Mensch geworden, das zu einem historischen Prozess leitete. Das Wesen des Evangeliums ist die Menschwerdung, die Inkarnation von Christus. Er kam zu uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Die Menschwerdung Christi fand zunächst in einer bestimmten Kultur statt und setzte sich schließlich fort in die Verbreitung in den Kulturen und Traditionen. Mit den Worten von Walsh: Die Expansion des Christentums ist eine kulturübergreifende Geschichte. Das zweite Begriff bei Walsh ist Übersetzung. Wenn man ein bisschen etwas mit Sprachen zu tun hat, weiß man, wie schwierig Übersetzen ist. Die Jünger fingen an, die Botschaft von der Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus in andere Kulturen zu übersetzen. Das war eine komplizierte Aufgabe. Es gab keine Rezepte. Dieser Prozess der Übersetzung ist eng verbunden mit einem anderen Begriff bei Andrew Walsh: Bekehrung. Es ist ein Prozess der Anwendung der Autorität und Königsherrschaft Christi in Gedanken, Leben, Kultur und Geist. Deshalb, so Walsh, geht es beim neuen Leben in Christus nicht um kulturelle Gleichförmigkeit, aber immer um frische Ansätze und Übersetzungen des christlichen Glaubens. Das war eine komplizierte Aufgabe. Walsh macht Unterschied zwischen dem Bekehrten und dem Proselyten. Der Proselyt ist, so war es, einfach und falsch gezwungen, eine fremde kulturelle Form von Glauben und Praxis zu wiederholen. Der Bekehrte will die Autorität Christi auf alle Gebiete seines Lebens ausweiten. Das hat für die Praxis der interkulturellen Dienste große Bedeutung. So führt die Bekehrung zur Übersetzung, zur Ausgestaltung des Glaubens in verschiedene Kulturen. Das dritte Stichwort bei Andrew Walls ist das der Verwandlung. Wichtige Diskussionen haben stattgefunden, wie die Botschaft von Jesus Christus sich verhält zu anderen Kulturen, was zu verwerfen und was zu akzeptieren ist. In diesem Prozess wird Kultur verwandelt, christianisiert. Wir sehen uns allen nach tiefgreifenden Veränderungen in unseren Gesellschaften, in unseren Kirchen, in unserem persönlichen Leben. Wir sehen uns nach Transformation und wir arbeiten hart, um sie geschehen zu lassen. Aber das Geheimnis dieser Verwandlung ist nicht unsere anstrengende Arbeit, aber das Geheimnis dieser Verwandlung ist Gott. Transformation kommt von ihm. Man könnte diese zwei Bilder nicht voneinander trennen. Es geht von Menschwerdung zur Übersetzung. Von Übersetzung wirkt Gott die Wurzeln, Bibellese, Gebet, kommt es zum Transformation, zum Leuchten. Die Ausbreitung des christlichen Glaubens in die verschiedenen Kulturen begann also mit der Inkarnation Christi und setzte sich im Laufe der nächsten 2000 Jahre in einem Prozess von Übersetzung und Verwandlung fort. Wo stehen wir, die nächste Frage, 100 Jahre nach Edinburgh? Wie sieht die heutige Weltmissionssituation aus? Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die bahnbrechenden Veränderungen, die im letzten Jahrhundert in der Demografie des Christentums stattgefunden haben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend klar, dass die Heimatbasis der Weltmission Europa und Nordamerika kaum mehr als christlich bezeichnet werden kann. Die Kirchen im Westen befinden sich jetzt in einer völlig neuen Rolle und senden auch Missionare in ihre eigenen westlichen Kontexte. Weiterhin handeln sich manchmal als Heimatbasis für Mission in einer Bewegung, wo in Mission von überall zu überall stattfindet. Auf der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 ging es besonders um die Frage der Gehorsamkeit gegenüber dem Befehl Gottes aus Matthäus 28, das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Der Schwerpunkt lag auf die Aufgabe, die abgeschlossen werden muss, anstatt auf das Evangelium als etwas, was Gott ein für alle Mal getan hat und worüber wir uns alle freuen können. Dementsprechend war die Aufgabe der Evangelisierung der Welt fast in der Form eines riesigen Geschäftsplans dargestellt. Um diesen Plan zu realisieren, wurden besser qualifizierte Missionare benötigt und diese grundlegende Annahme folgte einer Reihe von Prinzipien für eine effektive Missionsvorbereitung sowie Empfehlungen, wie diese sofort in die Tat umgesetzt werden können. So haben sie bedacht, wir sollten ein zentrales Ausbildungsinstitut haben für diese Missionare. Es wurde auch eine dringende Anfrage an die Kirche zu Hause gestellt, bei der Mobilisation von Missionaren und Ressourcen mitzuhelfen, damit die beispiellose Gelegenheit, so sah man in 1910 die Weltmissionssituation, damit die beispiellose Gelegenheit ergriffen werden könnte, die nicht-christliche Welt zu evangelisieren, bevor es zu spät ist. Mit einigen Bildern möchte ich zeigen, welche Veränderungen sich seit Edinburgh 1910 vollzogen haben. Die Bilder stammen aus dem ganz interessanten Atlas of Global Christianity, der 2010 veröffentlicht wurde. Die Konzentration des Christentums in den Jahren 1910 und 2010, die Verteilungsverhältnisse blieben gegenüber 1910 unverändert. 34% der Weltbevölkerung zählen zur christlichen Gemeinschaft, derzeit sind es 33. So, wir könnten sagen, das sieht doch gut aus. Aber das Wachstum des Christentums in Afrika und Asien gleicht den Rückgang des westlichen Christentums aus. Das Christentum in Nordamerika verringert sich um 15%, in Europa um 14%. Inzwischen hat das Christentum in Afrika wuchs zwischen 1910 und 2010 von um 38%, von 9 bis 50%. So, der Schwerpunkt der Kirche ist verschoben von Norden nach Süden. Im Jahr 1910 lebten in Europa und Amerika 80% der Christen. Dieser Anteil sank auf 40%, so die Hälfte, im Jahre 2010. Die Mehrheit des Christen lebt jetzt in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und wir sehen auch, wie das... gehen weiter. Ja. Noch weiter. Okay, haben wir auch schon gehabt. Ja, so hier sehen wir, wie die Konzentration von Christen, wie das sich verschoben hat. Man sieht ganz klar die Wachstum in Afrika. Ja, nächste. Das ist, wo die Christen konzentriert waren in 1910. Wenn wir besonders auf Afrika angucken, dann sieht man noch viele, dass das blaue Farbe noch nicht so deutlich ist. Aber die nächste, dann sieht man den Unterschied. Vielleicht könnten wir das noch einmal zurückgehen, so, und dann wieder nach 2000. So, die Arbeit, die Frucht der Arbeit von den westlichen Christen ist unglaublich, was sich passiert hat. Nächste. So, der Schwerpunkt der Christen hat sich allmählich von Europa nach Süden verschoben und heute verschiebt es sich von Süden nach Osten. Das hat natürlich eine große Bedeutung für die Zukunft des Christentums und darüber könnte ich jetzt nicht mehr sprechen. Aber ich möchte unseren Fokus noch einmal auf Europa richten. Die Demografie in Europa in 1910 war 94% Christen. In 2010 offiziell in diesem Atlas 80%. Im Vergleich, Asien hat in 1910 2,4% Christen, in 2010 8,5%. Afrika ist gewachsen von 9,4 nach 47% und Amerika auch noch ganz hoch von 96 gesunken nach 81. So, wenn wir uns die Statistiken aus Europa ansehen, dann sieht es gut aus, nicht? Dann ist Europa prozentual fast das christlichste Kontinent der Welt. Visser Hoofd, Generalsekretär der Ökumenischen Rat der Kirche, hat die Statistik im Jahr 1977 kommentiert, die den Eindruck vermittelt, dass fast alle Westeuropäer Christen sind. Er hat gesagt, er war Generalsekretär der Ökumenischen Rat der Kirche in 1977. Er hat gesagt, Lucky Europe mit solch leuchtenden Statistiken. Aber er sagt, dass mit diesem Bild etwas nicht stimmt. Diese Statistiken enthalten noch mehr Lügen, als es Statistiken im Allgemeinen tun. Wenn wir uns die Statistiken Europas im Atlas of Global Christianity anschauen, dann ist Europa prozentuell fast das christlichste Kontinent der Weltmission. So, wir sollen das doch ein bisschen überdenken, denke ich. Ich möchte im Folge einige Trends, über einige Trends sprechen, wie ich die Weltmission sehe. Die erste, christliche Glaube ist eher ein kultureller Glaube wie praktizierten Glaube. Und das sage ich besonders in Bezug auf Europa. Peter Kuzmich erinnert uns daran, dass fast alle Europäer getauft sind, wie ein Überbleibsel aus der Geschichte. Viele praktizieren ihren Glauben aber nicht, das wissen wir. Und es ist kein lebendiges Glauben. Darum braucht Europa nicht nur Re-Evangelisation, sondern Evangelisation. Der englische Missiologe Leslie Newbegin hat 40 Jahre Missionsarbeit in Südindien geleistet. Und als er dann nach Europa zurückkehrte, bemerkte er, dass Europa sich grundlegend verändert hatte. Er sagt in seiner Autobiografie, ich habe erkennen müssen, dass die schwerste Missionsgrenze in der heutigen Welt eine Grenze ist, denen sich die Kirchen im Allgemeinen wenig bewusst war. Die Grenze, die die Welt des biblischen Glaubens von der Welt trennt, deren Werte und Überzeugungen durch den Fernsehbildschirm unaufhörlich in jedes Haus gelangen. Wie andere war ich es gewohnt, so Newbegin, vor allem in den 60er Jahren, von England als einer säkulären Gesellschaft zu sprechen. Ich bin nun zu der Erkenntnis gelangt, dass ich ein leichtes Opfer einer Illusion war, vor der meine Lektüre der Evangelien mich hätte retten sollen. Kein Platz bleibt lange leer. Wenn Gott vertrieben ist, kommen die Götzen einmarschiert. England ist eine heidnische Gesellschaft und die Entwicklung einer wirklich missionarischen Begegnung mit dieser sehr harten Form des Heidentums ist die größte intellektuelle und praktische Aufgabe für die Kirche. So Newbegin in Bezug auf England. Für uns gibt es viel nachzudenken, ob es auch auf unsere Situation bezog. Nochmals Vissert Hoofd, dieser Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirche, der im 1977 über die Evangelisation gesprochen hat. Er schreibt mit den folgenden Worten, die Evangelisation von Europas Neuheiden ist so dringend, so schwierig, dass sie die höchste Priorität unter den Aufgaben der Kirche haben sollte. Wie viele unserer Theologen sind in diesem Bereich tätig, sagt er. Wie viele Pastoren? Viel zu wenige. Welche Kurse über Neuheidentum gibt es in unseren theologischen Fakultäten und in unseren Laienausbildungseinrichtungen? Meine Studenten in Ungarn erzählen von vielen okkulten Praktiken unter ihren Altersgenossen, wie sie sich von der Anbetung des ungarischen Gottes angezogen fühlen, weil es ungarisch ist. Einer der Bischöfe beratet, wir sollen uns nicht mit diesem Unsinn beschäftigen. Es gibt also eine große Herausforderung im Hinblick auf das Verhältnis von Evangelium und Kultur und die Frage, wie das Evangelium in die europäische Kultur übersetzt werden kann. Eine große Herausforderung für die SMD. Denken, glauben, erleben. Denken auch in diesem Bezug. Das zweite Trend ist die Marginalisierung der Kirche Europas und Amerikas. Das lasse ich jetzt. Die dritte, die Reverse Mission, umgekehrte Mission. Afo Adogame von der Universität Edinburgh erzählt, dass er im Sommer 96 von Deutschland nach Nigerien reiste. Er entdeckte eine beispiellose Anzeige im Missionsbüro der Internationalen Zentrale der Redeemed Christian Church of God in Nigerien. Europa, ein verlorener Kontinent. Europa, ein wichtiges Missionsfeld für die Kirche. Weitere Bemerkungen dazu könnte man lesen. Warum ist Europas geistliches Licht verblasst? Jahrelang eine treibende Kraft in die Mission, ist es jetzt zu einem weiteren Missionsfeld geworden. Christen aus der zweidritten Welt gebrauchen ähnliche Erzählungen, um das Bild von dunklen Kontinent Europa oder einem toten und säkularisierten Europa entstehen zu lassen. Und ganz vielen kommen nach hier nach Europa, um Missionswerk zu machen. Das vierte Trend ist die Mission von den Rändern, Mission from the Margins. Vorige Woche war ich auf ein ganz interessantes Konferenz in Ungarn über die Mission unter die Roma, die Sinti und Roma. So habe ich gedacht, das ist so eine Konferenz. Aber wenn ich dort war, mit 200 Leuten, mehr wie die Hälfte waren Roma Pfarrer, dann haben sie sich eigentlich darüber gesprochen. Wie könnten wir weiter Missionsarbeit machen? Ich habe Gefühl gehabt, vorige Woche in Mitte der neutestamentlichen Zeit zurück zu sein und auf einmal eine Erweckung zu entdecken in meine Backgarden. Es war erstaunlich. Ich möchte einige Sachen darüber teilen. So viele Jahre haben die Kirche aus Europa, aus Missionswerk gemacht an den Rändern in Afrika, Indien, in China. Aber jetzt gibt es eine neue Missionsbewegung von den Rändern zum Zentrale. Und ich denke nicht nur an die Reverse Mission, aber an eine neue Missionsbewegung unter den Sinti und Roma. René Zanellato, ein Leiter von einer Organisation mit Namen Gypsies and Travelers International Evangelical Fellowship, die in mehr wie 40 Ländern arbeitet, erinnert uns daran, dass die europäische Kirche wohl das Evangelium im ganzen Welt gebracht haben, aber niemals zu denjenigen, die in ihren Mitten lebten, zu den Roma. Die Kirchen haben die Roma 600 Jahre lang verfolgt, getötet, deportiert, von ihren Kindern getrennt, aber Gott hat sich auch die Letzten, die zum großen Abendmahl in Lukas 14 eingeladen waren, zugewendet. Dort lesen wir, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knechte, gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Die Roma sehen sich selbst wie diese letzte Eingeladenen. Seit 1950 geschieht eine große Erweckung unter den Roma in Frankreich, sodass alle, die davon hören, staunen. Gott gebraucht dazu Leute, die nicht lesen und schreiben könnten. Es fing an mit jemandem mit dem Namen Clément Le Cossec. In der Mitte der 90er Jahre zählte Le Cossec 6000 Sinti und Roma-Prediger in ganz Europa. Die evangelische Roma-Bewegung breitete sich aus Frankreich aus über die ganze Welt. Derzeit gehören mehr als 2 Millionen Gläubige in 44 Länder zu dieser Bewegung. Die Folge? Zurück? Na, nichts, noch weiter zurück. Ja, hier sieht man, wie die Roma-Christen, wie die Missionsbewegung von der Roma aus Frankreich heraus, links sieht man Frankreich rausgehoben, so ist es über die ganze Welt das Evangelium weitergegangen, seit die 50er Jahre. Thomas Acton betont, dass die Bewegung seiner Konvertiten nicht lernt, sich zu schämen, Roma zu sein. Im Gegenteil, er sagt ihnen, dass sie bessere Zigeuner sein könnten, wenn sie Christ sind, und bessere Christen als Zigeuner. Ein Beispiel von Serbien, die evangelische Kirche in Leskovac. In den frühen 60er Jahren wurde die evangelische Kirche in Leskovac im damaligen kommunistischen Jugoslawien gegründet. Unter den kommunistischen Herrschaft wurden die Mitglieder der Kirche oft verfolgt, belästigt und wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen. Aber die evangelische Kirche in Leskovac harrte aus und blühte auf. In den späten 70er Jahren begann die Kirche die Roma zu erreichen, die Ausgestoßenen der Stadt, die Ausgegrenzten der Stadt. Und bald kamen viele Roma-Familien zur Kirche, um mehr über die Liebe Jesus zu hören. Vorige Woche habe ich unerstaunliche Erzählungen, Zeugnisse gehört von diesen Pfarrer aus Leskovac, wie sie zum Glauben gekommen sind. Mit dem Ende des Kommunismus in den 90er Jahren begann die Teilung Jugoslawiens und Serbien, wo sich die Stadt Leskovac befindet, wurde ein unabhängiges Land. Kriege, Sanktionen, interne Streit und NATO-Bombardierungen folgten. Aber auch hier harrte die Kirche Leskovac aus. Die Gemeinde sorgte für diejenigen, die kamen, und viele vertrauten Christus. Und die Kirche in Leskovac begann auch Hilfe zu leisten, das sehen wir hier, für Flüchtlinge aus Bosnien, Kroatien und dem Kosovo. Heute ist die evangelische Kirche Leskovac eine Glaubensgemeinschaft der Serben, Roma und Chinesen, haben dort Gemeinschaft und arbeiten zusammen. Sie sind eins in Christus. Sie verwenden verschiedene Methoden, doch das Ziel ist das gleiche, den Verlorenen Jesus vorzustellen, neue Gläubigen zu Jüngern zu machen und sie für den Dienst zuzurüsten. Die Leskovac-Kirche macht jetzt auch missionarische Arbeit in anderen Ländern. Das nächste Trend: die wachsende nicht-westliche Missionsbewegung. Im Jahr 1910 lag der Fokus der Weltmission ganz auf die Missionaren. Ihre Missionsarbeit führte sie auf ferne Kontinente. Die christliche Kirche in Europa und Amerika haben dabei eine eher passive Rolle gespielt. Die Missionsbewegung war eine Art Auslandsministerium der Kirche. Welche Veränderungen haben wir in Bezug auf die, sehen wir in Bezug auf die Missionare? Im Jahre 1910 kamen 2/3 der Missionare aus Europa. Im Jahre 2010 war das gesunken zu 1/3. Im Jahr 1910 arbeitet die Hälfte der Missionare in Asien. Im Jahr 2010 wird die Hälfte der Missionsarbeit in Europa durchgeführt. Seit 1970 ist die Zahl der europäischen Missionare zurückgegangen. Europa hat sich immer mehr gewandelt zu einem Missionar-Gastgeber-Kontinent. Und die Zahl der ausgesandten Missionare, wenn wir das ansehen, ist auch ganz interessant. Das ist ein Bild, was zeigt, wie viele Missionare ausgesandt sind pro Million verbundene Christen, pro Million Mitglieder der christlichen Kirche. Und dann ist es ganz interessant, die Wachstum zu sehen der südlichen Missionare. Länder, wo es nur wenig Christen gibt, wie zum Beispiel Japan, und die Mongolei und Algerien senden relativ viele Missionare aus, wogegen Länder, in denen es viel Christen gibt, wie zum Beispiel in Mitten- und Osteuropa, kaum Missionare aussenden. Und in diesem Sinn war auch die Konferenz vorige Woche ganz interessant. Wer hat diese Konferenz über die Roma erstattet? Es war organisiert von einer chinesischen Missionsgesellschaft. Vor 2 Jahren haben Leiter dieser Missionsgesellschaft in einem Missionszeitschrift einen Artikel gelesen über die Situation der Roma. Und sie sind angefangen, dafür zu beten. Gleichzeitig hat eine junge Frau in Hongkong auch gebetet: Herr, ich möchte gerne Sie dienen mit Missionsarbeit, aber wohin möchte Sie mir senden? Dann hat sie in einem Traum verstanden, sie muss nach Rom gehen. Und dann ist sie angefangen zu untersuchen, wo Rom ist und Italien. Na, Rom nicht. Dann hat sie herausgefunden, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die Roma. Sie ist auch, und die zwei haben einander begegnet. Und die Frauen habe ich begegnet vorige Woche. Sie haben dann diese große Missionskonferenz aufgesetzt mit Hilfe von vielen aus der ganzen Welt. Es war unglaublich zu sehen, dass nicht die ungarische Kirche, nicht die Kirche von Rumänien, sondern chinesische Missionsgesellschaft so eine Konferenz organisiert hat. Gottes Humor, nicht? Die nächste Trend ist Urbanisierung. Wenn wir dann herumgucken in unsere Städte, Berlin, München, Marburg, was sehen wir dann? Das ist doch auch eine Stadt. Ja. Dann sehen wir im weltweitlichen Bezug, könnten wir sehen, dass Urbanisation ist schon ganz hoch in die Welt. 70% hier in Europa. Ja, ich weiß nicht, ob es noch ein... Nein, gibt nicht. Okay, aber auch hier in Deutschland ist es ganz, ganz hoch. Und das zeigt dann auch, dass wir in einer Situation leben, wo auf ein ganz kleines Viertel viele, viele Nationalitäten leben. Und das ist auch eine Herausforderung, dass wir diese Realitäten in Bezug nehmen. Ich möchte nicht sprechen über die Komplexität der Situation im Nahen Osten. Wir haben da gestern auch ganz eindringende Sachen von gehört. Einige Gefahren in Weltmissionsarbeit. Die erste, die Vermischung des Königreichs Gottes mit Königreichen dieser Welt. In Apostelgeschichte 1 stellen die Jünger Jesus eine Frage. Herr, wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Sie erwarteten das irdische Reich. Die Korrektur von Jesus folgt. Es geht nicht um ein Reich von dieser Welt, sondern um das Reich Gottes. Die Jünger dachten noch in 2 Sphären. Und das ist auch in unserem Missionswerk ein ganz, ganz großes Gefahr. Chris Wright fordert eine Änderung in unserer persönlichen Sicht auf das Leben, um die tief verwurzelte Gewohnheit des Denkens in 2 Sphären, der weltlichen und der heiligen, aufzubrechen. Dieses Denken funktioniert so. Es gibt einen religiösen Teil des Lebens, daran ist Gott interessiert. Die Kirche, christliche Aktivitäten, SMD, Gottesdienst, Gebet, Evangelisation und so weiter. Und dann ist da der Rest des Lebens, wo die meisten von uns die meiste Zeit verbringen. Arbeit, Familie, Uni. Wir gehen davon aus, dass der ganze Sinn der 2. Sphäre, dem Rest des Lebens, der am Montag beginnt, eine ganz andere Kategorie ist. Eigentlich könnten wir sagen, dass wir eine Art Grenze einbauen in unseren Denken und nicht unser ganzes Leben unter die Herrschaft Christi stellen. Ein anderes Punkt in diesem Bezug ist, was ich nenne, Managerial Mission, geschäftliche Mission. Wie in Edinburgh 1910 beobachte ich, dass die Missionsarbeit in Zentral- und Osteuropa, aber auch weltweit, mehr und mehr auf die Grundlage von weltlichen Geschäftsprinzipien statt biblisch-theologischen Prinzipien betrieben wird, wobei der Schwerpunkt mehr und mehr auf Produktion, auf Output und Ergebnisse liegt, statt darauf, versteckte Früchte heranwachsen zu lassen, auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis statt der freien Gnade, auf Erfolgsgeschichten statt Opfer und Engagement, auf Quantität statt Qualität, auf oberflächlichen schnellen Ergebnissen statt langfristiger Transformation, das aus einem Prozess von Inkarnation und Übersetzung wächst, mit Festhalten an der Macht statt seinen Dienst in Bescheidenheit zu tun. Dies resultiert in einem Wettbewerb ums Geld und Eifersucht statt in einer fröhlichen Gemeinschaft der Mitarbeiter am Evangelium. Das ist, was ich in meiner Umgebung in Ungarn und Mittelosteuropa sehe. Dann ist das zweite Gefahr gleichzeitig mehr Zusammenarbeit und weniger Zusammenarbeit. Diese Prinzipien von Geldwerben, ich sehe, dass das eher noch mehr in Spaltung resultiert. Aber glücklicherweise gibt es in Bezug auf die Evangelikale und Ökumeniker mehr und mehr Zusammenarbeit und das soll uns freuen. Dann noch einige Bemerkungen zu einer dritten Gefahr, ein individuelles Glaubensverständnis. Gestern haben wir gehört von der Gefahr, unser Glauben zu der Privatsphäre zu beschränken. Aber es gibt noch ein anderes Gefahr von unserem individuellen Glaubensverständnis. Es besteht ein Zweispalt zwischen der Versöhnung in Christus in einer individualistischen Weise zu sehen und das in einer Art soziale Art und Weise zu sehen, wie soziale Versöhnung. Manchmal werden die zwei voneinander getrennt. Individuelle Erlösung, persönliche Bekehrung wird manchmal vollständig von der Verantwortung getrennt, wie wir anderen in der Gesellschaft betrachten sollen. Das Evangelium, die Menschwerdung Christi, wird nicht übersetzt in und nicht verbunden mit die gesellschaftlichen Fragen. Und wir wissen, welche Folgen das zum Beispiel in Ruanda hatte. Wir sehen ähnliche Folgen auch in vielen europäischen Gesellschaften. Und dann referiere ich auf die Sinti und Roma, die sind verpönt. Die Medien verbreiten stereotype Bilder. Jeden Tag höre ich das in Ungarn auch. Antiziganismus begegnen wir leider auch in vielen unserer europäischen Kirchen. Das vierte Gefahr ist, dass die unsichtbaren Grenzen nehmen zu, die wachsende Ausgrenzung. Eine große Gefahr in Bezug auf Weltmission ist die wachsende Ausgrenzung von allen, die anders sind als wir Europäer. Ich spüre das auch in vielen Kirchen. Und ich möchte diese Gefahr illustrieren mit einem Buch, das vor 3 Jahren erschienen ist. Es ist ein Buch, das richtig man weiter durchdenken soll, in unserer Gruppe auch. Es beschäftigt sich mit den Zigeunern, die schon 600 Jahre unter uns in Europa leben. Klaus Michael Bogdal erzählt die Geschichte, wie 600 Jahre lang Roma in Europa als Bedrohung wahrgenommen wurden. Sein Buch Europa erfindet die Zigeuner ist geschrieben auf der Basis einer gründlichen und sorgfältigen Analyse der Literatur vom Mittelalter bis in unsere Tage. Es bietet einen aufschlussreichen historischen Überblick über die Wirklichkeit der Roma. Er zeigt die Geschichte, wie die Zigeuner ihre Wirklichkeit erlebten durch Darstellungen von Außenstehenden. Sein Fazit ist, dass es eine Geschichte von Stereotypen, Bildern und Verhaltensmustern und Legenden ist. Eine Geschichte von Erfindungen und eine Geschichte nicht von Realitäten. Darum, sagt er, werden die Roma im Laufe der Geschichte als eine allgegenwärtige Bedrohung betrachtet. Diese wahrgenommene Bedrohung erfordert Abstand als eine Antwort, Ausgrenzung. So Fantasiebilder leiten zum ein Gefühl von Bedrohung, eine Realität von Ausgrenzung. Leider wurden diese stereotypen Vorstellungen von den Roma nicht korrigiert und leben weiter bis heute. Europa erfindet immer noch Zigeuner. Die Roma werden weiterhin als Sündenböcke betrachtet. Aber auch andere Fremden werden so betrachtet. Das fünfte Punkt: Gefahr, dass Mission ist keine Erfolgsgeschichte, sondern ein Dienst der Tränen. In Apostelgeschichte 20, am Ende seines Lebens, sieht Paulus zurück. Er schaut auf seinen Dienst als Dienst der Tränen, nicht auf Statistiken, wie viele Menschen sich bekehrt haben. Er ist auf der Reise nach Jerusalem, wo Gefängnis und Nöte auf ihn warten. Paulus, fragen wir, wie schaffst du das? Sein Geheimnis war Gott. Aber, das schreibt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Paulus hat nur eine Leidenschaft, das Rennen zu beenden und die Aufgabe, die der Herr Jesus ihm gegeben hat, zu erfüllen. Sein Fokus liegt nicht auf der Not, sondern auf dem, der ihn durch alle Nöte gehalten hat. Demjenigen, der treu ist. Sein Schwerpunkt liegt auf Gott und nicht auf die Schwierigkeiten. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben von Chris Davis. Sie war eine anonyme Missionarin, die seit der Mitte der 1970er Jahre viel hinter dem eisernen Vorhang gereist hatte, um christliche Studenten zu ermutigen, sich nicht für das Evangelium zu schämen. Sie tat ihre Arbeit in völliger Geheimhaltung, um nicht die Menschen, die sie traf, zu gefährden. Im Jahr 85 traf ich sie, als ich von ihr die Staffelstab übernahm. Sie teilte mit mir, was für sie den wichtigsten Lehren in ihrem Leben geworden waren und in meinem Leben auch. Es hat alles mit der Nachfolge Christi zu tun. Sie hat gesagt, seien Sie bereit und willens, alles zu tun, und seien Sie bereit, nichts zu tun. Seien Sie bereit und willens, ein Niemand zu werden. Sie sprach von eigenen Erfahrungen. Der Geist Christi war in ihrem Leben sichtbar. Sie war ein wahrer Diener, bereit zu warten oder zu handeln. Ihr Leben hat einen großen Einfluss auf viele Studenten in Mittel- und Osteuropa gehabt. Mittlerweile sind sie Akademiker. Chris Davis litt die letzten Tage ihres Lebens unter einer tiefen Depression. Sie wusste, dass Mission keine Erfolgsgeschichte ist und es ist oft ein Dienst der Tränen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Aufgaben und Herausforderungen. Und Sie erwarten wahrscheinlich jetzt einige Rezepte. Das ist dann leider keine Rezepte heute. Aber das, wenn wir dieses Bild im Gedanken haben, das könnte uns leiten in unsere Aufgaben. Ich sehe drei Möglichkeiten in Bezug auf die Aufgaben und Herausforderungen. Die erste ist, dass wir Missionsmodelle aus der Vergangenheit weiterführen mit erfundenen Bildern, ohne die heutige Realität in Bezug zu nehmen. So sind wir berufen, doch mit Grenzen von gestern. Wir beten für Mission, wir geben Geld, wir haben ein gutes Gefühl, dass wir etwas machen und leben inzwischen ein comfortable life in unserer gemütlichen Welt. Wenn wir das Fernsehen nicht zu viel anschalten, gelingt das vielleicht auch. Als Kirche führen wir unsere passive Rolle in der Mission weiter. Einige Missionaren und Organisationen machen die Missionsarbeit in unserem Namen. Wir beten für sie. Dieses Modell ist ein ganz sicheres Modell, weil es schon lange dort ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir säkularisierte Modelle von dieser Welt übernehmen. Die Inkarnation Christi ist im Hintergrund. Vielleicht gibt es noch einen christlichen Hinweis. Dieses Modell könnte ganz erfolgreich sein. Die säkularisierte Welt mag dieses Modell. Zusammenarbeit ist nicht zu schwierig. Aber Evangelisation, Übermittlung des Evangeliums, Übersetzung in eine andere Kultur ist nicht Teil des Modells. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir neue Modelle durchdenken von biblischer Sicht her. Neue Herausforderungen provozieren neue Wege. Was bedeutet Christus in dieser neuen Situation? Reparieren wir die alten Wege, so wie in die vielen Baustellen, die wir auf der Autobahn sehen? Wir brauchen ganz neue Wege. Rezepte aus der Vergangenheit kann man nicht mehr nützen. Wir können wohl lernen von der Vergangenheit und von den Erfahrungen von Missionaren, zum Beispiel in Indien und Afrika, wie wir uns zu anderen Religionen verhalten. Dieses Modell könnte man als sehr risikovoll betrachten, weil es um neue Wege geht. Aber dieses Modell ist das der Nachfolge Christi. Darum ist das sicherste Modell zur Transformation, zur Verwandlung von uns selbst und durch uns, durch die Kirche in unsere Gesellschaft hinein. Grenzenlos berufen, Weltmission heute. Vier Punkte zum Schluss. Grenzenlos berufen in die Weltmission zu Hause. Grundsätzliche Veränderungen haben Platz gefunden, das haben wir gesehen in unserer Welt. Berlin, München und Marburg sind Weltstädte geworden. Europa ist vielleicht das schwierigste Missionsfeld und die Missionsfelder verschwimmen. Aber eine viel grundsätzliche Entwicklung hat stattgefunden. Das zweite Punkt, dass nicht nur einzelne Missionare, sondern wir alle, die ganze Kirche, sind grenzenlos berufen. Die dritte, dass wir berufen sind mit einer grenzenlosen, ein integrierten Missionssicht, diese Mission anzufangen. Grenzenlos berufen ist Mission in der Nachfolge Christi. Mission in der Nachfolge Christi ist integrierte, ganzheitliche, grenzenlose Mission und kennt keine Grenzen zwischen die verschiedenen Teilgebiete. Evangelisation, Unterricht, Mitgefühl, soziale Gerechtigkeit und Sorge für die Schöpfung. Chris Wright betont, wie in Gottes Mission Barmherzigkeit und Gerechtigkeit eng miteinander verwandt sind. In der Bergpredigt befiehlt Jesus seinen Jüngern: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er betont eure guten Werke. Er spricht von Leben, die attraktiv sind, weil sie mit guter Barmherzigkeit, Liebe und Mitgefühl und Gerechtigkeit gefüllt sind. Er spricht von transformed life. Mitgefühl und soziale Gerechtigkeit sind eng verbunden mit Evangelisation Und Chris Wright erinnert uns an die zentrale Rolle der Evangelisation in ganzheitlicher Mission und stellt folgende Vergleiche auf. Wäre die Mission ein Rad, so wäre die Evangelisation die Mitte dieses Rads. Evangelisation ist die Verkündigung der Botschaft, dass Jesus Christus der Herr, König und Erlöser ist. Und ist eng mit der Übersetzung des Evangeliums in andere Kulturen verbunden. Wie könnten wir uns fragen, unsere Glaubensgemeinschaft zu einer umarmenden Gemeinschaft werden, offen für solchen, die ausgegrenzt sind durch unsere Gesellschaft. Unser Missionswerk fängt an in unserer Situation. Wir alle sind gerufen zur Weltmission. Dann brauchen wir auch alle grenzenlose Ausbildung zu dieser grenzenlosen Berufung. Und diese Ausbildung soll sich auf 4 Punkte konzentrieren, ganz kurz. Neu sollten wir zum biblischen Unterricht anhören, weil die Situation von uns jetzt in Europa ist ganz ähnlich wie damals in neutestamentlicher Zeit. Wir sollten uns mit der Welt, worin wir leben, auseinandersetzen. Wir sollten gut nachdenken, was die Rolle, die Mission, die Kirche ist und die zentrale Rolle der Kirche und aller Mitglieder der Kirche und nicht nur die einzige Missionar. Und wir brauchen auch, denken wir an das Bild, wie könnten wir unsere Wurzeln stärken, die Wichtigkeit der christlichen Spiritualität, Gebet, Bibel lesen, sollten wir weiter lernen. Aber inzwischen ist auch die Cross-Cultural Missionar eine dauerhafte Notwendigkeit im Leben der Kirche. So, wir sollten zurückgehen zu den Basics, zurückgehen zu richtigen biblischen und theologischen Grundlagen für die Mission. New Beginn hat uns da in Bezug gelernt, die christliche Mission begann nicht als etwas, was für die Mission getan werden muss, sondern als etwas, das Gott für alle getan hat, den Sieg über den Tod. Der auferstandene Herr ist mit uns. Das ist der Ausgangspunkt. Jesus regiert. Er ist das Alpha und Omega. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist sein. Er baut auf und reißt ab. Er pflanzt und er gibt Wurzeln. Er kämpft nicht gegen eine Welt so stark für ihn. Er fragt uns nicht, ihm zu helfen, die Welt zu überwinden. Er hat die Welt überwunden und alle Dinge, die uns so verwirren und erschrecken, sind in seiner Hand. Und er handelt souverän mit ihnen. Wie dumm sind wir, so New Beginn, wenn wir uns erlauben, eine andere Quelle der Autorität und Sicherheit für unsere Sendung zu suchen, als ob wer Christus ist und was er getan hat, nicht Grund genug wären, singend bis an die Enden der Erde zu gehen. Christliche Mission beginnt nicht mit einem Aktionsprogramm, sondern mit dem auferstandenen Herr. Darum gibt es nicht die Atmosphäre von Spannung und Angst, die immer ein menschliches Programm charakterisiert. Es beginnt mit einem Freudenschrei. Er ist von der Tod auferstanden. Christliche Weltmission beginnt mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und diese Explosion der Hoffnung, die die Gläubigen in alle Himmelsrichtungen führt. Jesus sagt zu uns, Freude sei mit euch. Gleich wie der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen. Nimmt hin den Heiligen Geist. Gottes Segen, wenn Sie alle in Ihre eigene Situation die Weltmissionsberufung weiterführen.